Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle. Danke für die herzliche Begrüßung und auch für die Einladung. Es ist immer eine Freude, mit euch Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft zu feiern in der Gegenwart Gottes. Und ich spüre die Gegenwart Gottes, seit ich diesen Raum heute Morgen betreten habe, lebendig. Und die Gegenwart Gottes ist tatsächlich hier. Und das ist der Wunsch eines jeden von uns, dass jeder diese Gegenwart Gottes spüren darf und in sich aufnehmen und behalten darf. Jedes Mal, wenn ich eine Predigt sprechen darf, dann versuche ich immer ein Auftaktthema zu bringen. Und heute habe ich als Titel ausgewählt Reformation gleich Tapetenwechsel. Und der ein oder andere mag sich vielleicht die Frage stellen, was hat das mit uns heute zu tun? Aber da kommen wir ganz schnell drauf. Tapetenwechsel, was ist das? Ich möchte euch in eine kleine Geschichte reinnehmen und euch ein bisschen preisgeben von dem, was bei uns zu Hause vor einiger Zeit passiert ist. Wir haben vor einigen Jahren eine auf der gleichen Etage die dazugehörige Wohnung hinzuerwerben dürfen und wir haben uns ein bisschen verbreitet, was wohnungstechnisch angeht. Die Familie ist gewachsen und wir hatten Platznot und haben diese weitere Wohnung hinzuerwerben dürfen. Und wir haben uns natürlich angeschaut, was finden wir vor, was muss noch renoviert und tapeziert werden und waren soweit mit unseren Planungen durch und haben uns ganz viele Projekte vorgenommen. Neue Fliesen, glatte Wände, ganz schön gespachtelt, sodass da kein Hauch von alten Sachen zu sehen ist. Aber bis auf ein Zimmer, das haben wir so gelassen, wie es ist. Das alte Schlafzimmer in der neuen Wohnung, das war so gut von der Tapete, das haben wir eigentlich dran gelassen. Die haben wir nur noch überstrichen und haben es eigentlich so gelassen, wie wir es vorgefunden haben. Neue Farbe, unser Geschmack mit unseren Schlafzimmermöbeln drin. Aber die Tapete ist die gleiche geblieben. Und jedes Mal, wenn wir durch unsere Wohnung gehen, sehen wir unsere Wände, die haben überall diesen neuen Flair, diese neue Aussicht. Bis auf unser Schlafzimmer, da ist noch diese alte Tapete dran. Und irgendwie hat es diesen Anschein, als würde diese Wohnung gar nicht tatsächlich so zu uns gehören, bis in den letzten Winkel hinein, weil wir noch irgendetwas Altes bei uns behalten haben, was den Voreigentümern gehört hatte. Und so hat es immer diesen negativen Effekt, wobei negativ ist der gar nicht, aber diesen Beigeschmack, da ist noch was Altes in der Wohnung drin. Und sowas Ähnliches möchte ich heute mit euch gemeinsam in der Predigt zum Ausdruck bringen, zu sagen, Tapetenwechsel ist nötig. Ein Tapetenwechsel ist erforderlich, um Altes, was da gewesen ist, was mit Sicherheit irgendwann mal gut war, aber erforderlich ist, dass das gewechselt wird und das nennen wir Reformation. Und heute ist ein ganz besonderer Tag hier bei uns in Deutschland und ich habe das in dem ersten Gottesdienst auch schon predigen dürfen und möchte es ganz, ganz laut und klar nochmal sagen. Heute ist nicht Halloween. Heute ist Reformationstag und das ist ein wichtiger Tag für uns Christen und ich möchte und würde mir wünschen, wenn ihr dem Teufel keine Plattform bieten würdet, indem ihr gegen Halloween postet und irgendwas liken lassen wollt, redet nicht über die Sachen des Teufels, lasst uns ihm keine Plattform geben, erwähnt dieses Wort überhaupt gar nicht, sondern heute ist Reformationstag. Heute feiern wir, dass ein Mann vor 500 Jahren Mut hatte, Tapeten zu wechseln. Heute feiern wir, dass es einen Menschen gegeben hat, der gesagt hat, nein, stopp, das, was mal gut war, das, was wir als gut empfunden haben, musste ich einer neuen Prüfung unterziehen und ich habe festgestellt, diese Tapete ist alt und die muss erneuert werden. Und das hat man sich getraut und das ist das, was wir heute posten dürfen. Das ist das, wo wir heute Likes drunter setzen dürfen. Das ist das, wo wir sagen, Mensch, Gott, wir feiern diesen Mann, Martin Luther, der vor 500 Jahren den Mut gehabt hat, vier Worte zum Ausdruck zu bringen, die da heißen, nur Gnade, nur Glaube, nur Jesus und nur die Schrift. Und diese vier Worte sind die, die uns das die Heilsgewissheit geben und uns die Wahrheit näher bringen. Einfach nur deswegen, weil dieser Mann den Mut hatte, einen Tapetenwechsel durchzuführen. Aber er war nicht der Einzige, der mutig war. Es gibt einen Menschen in der Bibel, und mit dem möchte ich heute mit euch sprechen, der ebenfalls Mut aufgebracht hat, alte Muster, alte Schemata zu verlassen, um einen Schritt nach vorne gehen zu können, um die Zukunft des Volkes Gottes vorzubereiten und einen Weg zu ebnen, der es ermöglicht, einen Tapetenwechsel auch im alten Israel durchzuführen. Ich möchte euch gerne mitnehmen im Alten Testament und dort im 5. Buch Mose lesen wir die Verse 1 bis 8 aus dem 1. Kapitel. Dort steht geschrieben, und dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, auf der anderen Seite des Jordans in der Wüste, in der Arava gegenüber von Suf, zwischen Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und die Sahab. 11 Tagesreisen sind es von Horeb auf dem Weg zum Bergland Seir bis Kadesh Barnea. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, dass Mose zu den Kindern Israels redete, und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Nachdem er Sihon, den König der Amoriter, der in Hesbon wohnte, geschlagen hatte. Dazu Og, den König von Baschan, der in Astaroth und in Edrei wohnt. Und auf der anderen Seite des Jordans, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen und sprach, der Herr, unser Gott, er redete zu uns am Berg Horeb und sprach, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen, wendet euch nun und zieht weiter, dass ihr zu dem Bergland der Amoriter kommt und zu all ihren Nachbarn in der Arava, im Bergland und in der Schefela, zum Negev und zum Ufer des Meers, in das Land der Kanaaniter und zum Libanon, bis an den großen Strom, den Fluss Euphrat. Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein, nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr eurer Väter Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben will. Wow, was für ein langer Text, was für komplizierte Namen. Aber wir werden jetzt gemeinsam feststellen, dass diese Namen und diese komplizierten Aussprachen etwas ganz Besonderes in sich haben. Wo stehen wir gerade? Mose und das Volk Israel haben Ägypten hinter sich gelassen. Das Volk Israel hat 400 Jahre lang als Knechte, als Sklaven in Ägypten gedient. Gott hat aber seine Verheißung gegenüber Abraham, Isaak und Jakob nicht vergessen. Er hat zugelassen, dass diese 400 Jahre Knechtschaft in Ägypten stattfinden. Und irgendwann hat er sich den Menschen Moses ausgesucht und mit ihm gemeinsam diese Befreiung des Volkes Israels vollzogen und hat gesagt, und jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Und jetzt ändern wir die Strategie und jetzt geht ihr tatsächlich in dieses verheißene Land, Kanaan. Das Land, was beschrieben wird, ein Land, in dem Honig und Milch fließen werden, ein Synonym dafür, dass es dort Wohlstand, Gesundheit, schöne Auen, gute Wiesen, keine Sklaverei, sondern das moderne Schlaraffenland von damals darstellen sollte. Und Israel macht sich auf den Weg und ist total euphorisch. Sie verlassen mit einer zehnten Plage, verlassen sie Ägypten. Alles Erstgeborene stirbt. Israel verlässt das Land. Gott nimmt sich, kümmert sich um sein Volk. Es wird verfolgt. Sie überqueren das Tote Meer, das Rote Meer und sind auf der anderen Seite. Und nun stehen sie irgendwann dort vor einer riesengroßen Wüste und denken, naja, bald sind wir ja da in Kanaan. Im verheißenen Land. Irgendwann werden wir ja mal ankommen. Und irgendwann fängt sich das Volk an zu mosern, zu hetzen und sagt, Moses, wann sind wir denn endlich da? Ähnlich, wenn wir unsere Fahrten in den Urlaub anstreten und, glaube ich, nach den ersten 50 Kilometern die Kinder auf der Rückbank, Mama, ich muss mal. Wann sind wir da? Wann essen wir? Mama, wie lange noch? Und so ähnlich und das mal mit 500.000 Menschen mindestens. Und alle prasseln auf Mose ein und sagen, Moses, wann sind wir endlich da? Und irgendwann, ehe man sich versieht, sind 40 lange Jahre vergangen. 40 Jahre, wo das Volk Israel durch die Wüste umherzieht. Und hier wurden vorhin verschiedene Namen aufgeführt, die nicht einfach so und ohne Grund in dieser Bibelstelle stehen. Israel hatte 40 Jahre lang wirklich Höhen und Tiefen durchlebt. Wenn wir uns daran erinnern wollen, was alles in diesen 40 Jahren passiert ist, dann fällt mir als erstes ein, das Volk Israel steht am Berg Sinai, gleich Horeb, und Gott spricht zu Moses und gibt dort seine 10 Gebote. Dieser Berg wird beschrieben, war umhüllt mit einer dunklen Wolke. Sie kam nieder und die Gegenwart Gottes hatte sich auf diesem Berg niedergelegt und das Volk steht unten und sagt, wow, sehr schön. Aber nach ein paar Tagen werden sie ungeduldig und sagen, Moses hat uns vielleicht hier unten vergessen. Fangen wir doch mal an, so wie in Ägypten, ein Götzenbild zu bauen und fangen an, dieses Götzenbild anzubeten. Und Gott fängt an, das zu verurteilen und vernichtet einige von den Menschen, die dort dieses Götzenbild angebetet haben. Mir fällt ein, in der Wüstenwanderung gab es unter anderem auch diese Begebenheit, dass das Volk Hunger hatte und sich so sehr nach Fleisch gesehnt hat und Gott einen Schwarm Wachteln schickt und sie sagten, hier ist euer Fleisch, esst davon, sodass es euch aus den Ohren rauskommen mag. So sauer war Gott auf das Volk Israel. Irgendwann war das Volk auch wieder da und sagte, wir haben Hunger. Und Gott schenkt ihnen Manna, dieses Brot, dieses Reif, was sich jeden Morgen auf dem Boden befunden hat. Und Gott kümmert sich und umsorgt sein Volk. Wenn wir aber zurückschauen, lässt Gott zu, dass diese Wanderung 40 lange Jahre dauert. Hier in der Bibelstelle haben wir es gerade gelesen und auch Wissenschaftler haben das ausgerechnet. Der Auszug aus Ägypten bis hin nach Kanaan hätte 11 Tage Fußmarsch gereicht. In 11 Tagen wäre die Antwort gewesen, wann sind wir da? Noch 3 Tage, weil 11 waren es insgesamt. Noch 2 Tage, wir sind bald da. Noch 1 Tag, morgen sind wir da. Aber aus 11 Tagen wurden 40 Jahre. Die Frage, die sich da stellt, ist doch ganz schnell da. Warum dauerte es 40 Jahre, um eine Strecke, die man 11 Tage hätte absolvieren können, warum musste das 40 Jahre sein? Die Antwort liegt in unserem Text versteckt und wir gucken nochmal rein. Gott erwähnt durch Moses verschiedene Orte, verschiedene Könige, verschiedene Schlachten und sagt, ich habe euch die Möglichkeit gegeben, euch hier erstmal niederzulassen. Ich habe euch die Möglichkeit gegeben, Menschen und Völker zu besiegen, die sich euch in den Weg gestellt haben. Und ich habe euch jetzt die Möglichkeit gegeben, hier das kennenzulernen in dieser Wüste, um ein großes Ziel zu verfolgen. Wisst ihr, wenn wir eine gewisse Gewohnheit angenommen haben, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, ja? Wenn ich euch jetzt bitten würde, geht in ein Geschäft einkaufen, das Erste, was ihr instinktiv tut, und es sind gerade mal 2 Jahre vergangen, ihr setzt automatisch eure Maske auf, weil es eine Regel gibt, dass wir ins Geschäft mit Maske rein müssen. Das ist irgendwie in Fleisch und Blut in uns übergegangen. Wenn diese Zeit irgendwann mal vorbei sein wird, werden wir trotzdem instinktiv erstmal gucken, ich muss einen Einkaufswagen benutzen, um die Abstände einzuhalten, ich muss eine Maske anziehen, weil das ist ja so gewesen. Und um das wieder rauszubekommen, gut, ich glaube, wir sehnen uns sehr, sehr stark danach, dass wir das alles nicht mehr tun brauchen. Und es wird dem einen oder anderen sehr leicht fallen. Aber andere, vorsichtigere Menschen werden ganz normal diese Gewohnheit zunächst einmal beibehalten, weil es doch die letzten 40 Jahre immer so gewesen ist. Und nicht nur 40 Jahre, sondern 400 Jahre lang waren wir in Gefangenschaft. 400 Jahre lang waren wir in der Knechtschaft Ägyptens und 400 Jahre lang haben wir die Gewohnheiten des ägyptischen Volkes angenommen, wo Gott sagt, schön und gut, dass ihr nur 11 Tage brauchen würdet, aber dann seid ihr so schnell im neuen Kanaan, dann seid ihr so schnell in einem anderen fernen Land und fremden Land, wo andere Götzenanbetungen sich breit gemacht haben, dass ihr direkt von dem Alten ins Neue übergeht. Und gar nicht die Möglichkeit habt, euch zu heiligen, weil ihr mein auserwähltes Volk seid. Diese 40 Jahre waren keine Bestrafung. Diese 40 Jahre waren ein Reifeprozess und ein Entgiftungsprozess, den Israel durchleben musste, um sich von den alten Gewohnheiten aus den alten Machenschaften und Fangenschaften Ägyptens erstmal frei machen mussten, um fit zu werden für den Krieg, für die Kriege, die sie hätten angehen müssen. Und wir lesen irgendwann mal, es gibt Auskundschafter, die sich Kanaan anschauen und es kommen 12 Leute zurück, 10 Angsthasen und 2 Mutige, die da sagen, da sind Riesen, da sind solche Menschen, die sind 3,50 Meter groß und wie sollen wir kleine Israeliten gegen diese Riesen ankämpfen? Und 2 Leute haben eine Vision. Josua und Kaleb, und die sagen, ja, da waren Riesen, aber die können wir ja besiegen. Wo ist das Problem? Guckt doch mal bitte auf die Sachen, die da wirklich drin sind. Dort gibt es Weintrauben, die sind so groß, die müssen wir zu zweit auf einer Stange, auf unserer Schulter tragen. Und das ist das, was Gott uns verheißen hat. Das Land, wo Honig und Milch fließen werden. Und lasst uns nicht nur die Probleme sehen, die dort hinten sind, sondern lasst uns nach den Chancen, nach den Möglichkeiten sehen, die wir erreichen werden, wenn wir da angekommen sind. Und so sagt Gott für sich, so mit sich und sich, okay, die brauchen 40 Jahre Wüstenwanderung. Die brauchen einen Entgiftungsprozess, der nun mal 40 Jahre dauert, um alles das hinter sich zu lassen um nicht wieder in den gleichen Fehler hineinzutreten, den sie in Ägypten 400 Jahre lang gelebt haben. 40 Jahre lang lässt Gott zu, dass sie diese Wüste durchwandern und verschiedene Orte ihr eigen nennen wollen. Sie haben verschiedene Orte, Paran, Tophel, Laban, Hazerot, Dizahab. Dort hat sich Israel niedergelassen, das war aber nicht das Ziel. Das war nicht der Ort der Verheißung, wo sie hätten hingehen sollen. Zusätzlich erwähnt Mose die Worte Gottes und sagt, ihr habt den König der Amoriter besiegt. Ihr habt den König von Og, von Bashan, den habt ihr besiegt. Ihr seid in der Lage gewesen, Kriege zu führen, Siege zu erringen, weil ich euch dazu ermächtigt und autorisiert habe, damit ihr vorbereitet seid für das, was kommen wird. Aber anstatt auf diesen Sieg und auf diese Verheißung zu vertrauen, die ich euch gegeben habe und indem ich euch sogar unterstütze, indem ihr Siege gegen diese Könige errungen habt, kommt ihr an und sagt, da sind aber Riesen. Habt ihr schon vergessen, dass ihr hier in der Wüste Kriege gekämpft habt, die ihr gewonnen habt? Habt ihr vergessen, mit welchen Verheißungen ich euch ausgestattet habe, dass ihr eigentlich gar keine Angst haben müsst, in dieses neue Land hineinzugehen? Israel hatte immer wieder diesen Fehler. Und das ist das, was uns Menschen schon mal auch widerfährt. Die hatten keine Lust auf Tapetenwechsel. Die hatten keine Lust, etwas Neues zu erzielen, etwas Neues zu erreichen, weil es doch viel bequemer war, zu wissen, ist doch total in Ordnung. Morgens muss ich nicht früh aufstehen, Manna liegt sowieso da. Warum soll ich denn da zur Arbeit gehen? In modernen Worten wäre das vielleicht so zum Ausdruck zu bringen und gestattet mir diese Freiheit, warum soll ich heutzutage als Christ evangelisieren? Warum soll ich heutzutage als Christ das Wort Jesu Christi verkünden? Es gibt doch die Kirchen, die sowas machen, aber Kirche bist du und ich. Kirche bist du und ich in dem Moment, wo wir Jesus Christus als unseren Erretter angenommen haben und wir eine Botschaft in die Welt hinauszutragen haben, dass Jesus der Erretter der Welt ist. Aber ich kann mich nicht darauf ausruhen und sagen, irgendwie wird es schon geschehen, irgendwie wird es irgendjemand irgendwann richten, sondern wir sind berufen, in der Wüstenwanderung standhaft zu sein, standhaft zu bleiben, weil wir wissen, nach den 40 Jahren wird am Ende ein Kanaan auf uns warten. Dort wird ein Preis auf uns warten. Und den werde ich niemals entdecken können, wenn ich nicht weitergegangen bin. Jeder von uns feiert auf seine eigene Art und Weise seinen Geburtstag. Und jeder freut sich, wenn das verpackte Geschenk vor einem steht. Aber die Freude bleibt ja nicht, indem ich sage, ich freue mich. Und ich freue mich, weil mein Geschenk hier ist. Sondern irgendwann mal willst du dieses Geschenk auch öffnen, um zu wissen, was drin ist. Ähnlich ist es wie eine Sportlerin oder ein Sportler, der sich auf die Olympischen Spiele vorbereitet, der wird sich ja nicht nur 4 Jahre lang vorbereiten, um nicht an seinem Olympiarennen teilzunehmen, um nicht zu wagen, loszurennen, wenn der Startschuss gefallen ist, um diese Freude zu spüren, was es gewesen ist, A, an Olympia teilgenommen zu haben und B, vielleicht die Möglichkeit zu haben, der schnellste oder die schnellste Läuferin gewesen zu sein, der als erster durch die Zielgerade gekommen ist. Niemand würde doch auf halber Strecke oder kurz vor Ziel Schluss machen, stehen bleiben, nur weil, ich muss 100 Meter laufen, nur weil links und rechts von mir sind die Konkurrenten, die sind vielleicht stärker als ich. Du hast doch trainiert, du hast dich doch jahrelang vorbereitet. Und genau das Gleiche sagt Gott über Moses an sein Volk. Ihr wart in Ägypten, ja, ich habe euch da rausgeholt. Ihr wart Knechte und ich musste euch erstmal desinfizieren. Ich musste erstmal alles das rausholen, was als Ägypten immer noch in euch drin ist. Und das brauchtet ihr als Entgiftungsprozess, 40 Jahre lang Wüstenwanderung. Und jetzt, wo ihr bereit seid, in dieses neue Land hineinzukehren, was macht ihr? Ihr fühlt euch wohl in Suf. Ihr fühlt euch wohl in Paran, ihr fühlt euch wohl in Tophel, in Laban, in Hazerot und in Dizahab. So sehr, dass Gott irgendwann sagt, Volk, Leute, ich habe euch rausgeholt aus Ägypten und jetzt ist es an der Zeit, dass ihr aufsteht, diese Gebirgslage um den Berg Horeb zu verlassen und euch auf das zu konzentrieren, wozu ich euch eigentlich berufen habe. Meine Berufung für euch war nicht, euch hier niederzulassen. Meine Berufung ist nicht für euch, euch hier wohlzufühlen. Ich habe das in einem anderen Gottesdienst im vorherigen auch gesagt. Ihr habt hier wunderschöne neue Stühle. Sehr schön. Ihr habt eine Videokamera, die die Videoaufzeichnung macht, damit Menschen, die nicht in den Gottesdienst kommen können oder wollen, sich das über YouTube anschauen können. Ihr habt eine wunderschöne Lobpreisband, die die Kirche dazu bringt, Gott zu ehren, Gott zu loben in seiner Herrlichkeit. Aber das ist doch nicht alles. Es kann doch nicht sein, dass ich als Gemeinde mich wohlfühle in einem Ort, den ich Kirche nenne und sage, ich habe jetzt die gesamte Woche gearbeitet und ich habe alles das getan, jetzt komme ich in den Gottesdienst und genieße die Predigt und fühle mich wohl, weil eine schöne Wohlfühlatmosphäre in der Wüste ist. Ich muss mich um nichts kümmern, das Manna ist da, die Predigt ist vorbereitet, die Stühle sind da, ich habe mein Horeb, Paran, Tofel, Laban gefunden, es geht mir gut. Ich ruhe mich aus, ich habe meine Wohlfühlzone gefunden und das ist Christentum. Das kann es doch nicht gewesen sein, liebe Gemeinde. Christsein bedeutet, Kriege zu führen. Christsein bedeutet, den König von Bashan, der in Astaroth wohnt, den König von Og, den König von Hesbon in die Augen zu schauen und zu besiegen. Christsein bedeutet es, alte Muster zu verlassen und sich zu trauen, neue Wege zu gehen. Christsein bedeutet es, nicht mehr den Weg alleine auf sich zu nehmen, sondern zu sagen, ich gehe ans Kreuz und dort am Kreuz kann ich meine Last, meine Schuld, meine Sünde ablassen, niederlegen und durch das Blut Jesu Christi weitergehen auf einem Weg, der sich christlicher Lebenswandel nennt, um auf ein Ziel zuzugehen, das da bedeutet, irgendwann in der Herrlichkeit Gottes sein zu dürfen. Wie schön ist es denn, am Kreuz zu stehen und zu sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich aus meinem Ägypten befreit hast, aber ich will nicht da stehen bleiben. Ich will weitergehen. Ich möchte anderen Menschen von dieser Botschaft reden. Ich möchte anderen Menschen von dieser heilsbringenden Botschaft überzeugen, niemals überreden. Überzeugen, um zu sagen, Jesus ist der Weg, der uns durch die Wüste führen kann. Es ist nicht gut, auf den schönen neuen Stühlen der Epochurch sitzen zu bleiben. Es ist nicht gut, sich nur mit einem YouTube-Gottesdienst zufrieden zu geben. Es ist nicht gut, nur sonntags in den Gottesdienst zu kommen und hier den heile Weltchristen zu spielen, sondern wir haben einen Auftrag, der da heißt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium an jedermann. Da kann ich mich nicht damit begnügen, sonntags im Gottesdienst zu sein und gesegnet zu sein, die Abkündigungen zu hören und alles das, was hier in diesem Raum stattfindet, für gut zu empfinden. Dann verlasse ich die Tür, gehe wieder nach Hause und mein Alltag beginnt am Montagmorgen wieder von vorne. Das kann's nicht gewesen sein, liebe Gemeinde. Und die Kirche bekommt den gleichen Auftrag. Wir Kinder Gottes bekommen den gleichen Auftrag, so wie Moses dieses Machtwort spricht und sagt, Leute, ihr habt jetzt genug hier rumgesessen. Ihr habt jetzt genug alles das mitbekommen und miterlebt, was Gott in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung gemacht hat. Euer Charakter ist nun desinfiziert, ihr seid gefiltert, ihr seid sauber, ihr seid läusefrei, wenn man das so sagen möchte. Ihr seid jetzt so weit, dass ihr bereit seid, den nächsten Schritt zu wagen. Ihr seid jetzt kurz davor, in Kanaan einzukehren und die echte Herrlichkeit, die echte Power Gottes zu bekommen und zu spüren, aber die werdet ihr niemals erleben, so wie der Olympiasportler, der an der Zielgeraden plötzlich stehen bleibt und sagt, nö, ihr habt keine Lust mehr weiterzugehen, ist mir zu anstrengend. Nee, ich habe keine Lust mehr hier weiterzumachen, weil das kostet mich jetzt die letzte Kraft und diese Power und diese Energie habe ich nicht mehr. Moses sagt, es ist an der Zeit, dass ihr aufsteht. Es ist an der Zeit, dass ihr das in Besitz nehmt, was Gott euch verheißen hat. Epochurch, es ist an der Zeit, dass ihr aufsteht und Oberhausen zurückgewinnt für Jesus Christus. Es ist an der Zeit, dass ihr von euren bequemen Stühlen, und erlaubt bitte diesen bildlichen Ausdruck, von eurer Chill-Oase, dass ihr euch davon endlich mal distanziert und nochmal neu für euch erkennt, was Gott für euch gemacht hat und das, was in euch drin ist, nicht für euch zu behalten, sondern diesen Sieg, den ihr schon für euch empfangen habt, jetzt an andere weiterzugeben. Und Oberhausen muss für Christus erobert werden. Amen. Nachbarorte, Nachbarstädte müssen für Jesus Christus erobert werden. Und das können wir nicht tun, indem wir nur sonntags in unseren schönen Gottesdienstsaal kommen. Ich habe es mit keinem von euch. Ich habe nichts gegen euch. Aber das ist das, was Gott mich heute ganz stark spüren lässt. Euch zu ermutigen, zu ermuntern und vielleicht dem einen oder anderen den Tritt in den Hintern zu geben und zu sagen, hör endlich auf, dich in deiner Wohlfühloase hier mitten in der Wüste wohlzufühlen, sondern fang an, aufzustehen. steh auf, denn es ist jetzt endlich an der Zeit, diesen Ort am Berg zu verlassen. Was war das für ein Ort am Berg? Dieser Berg Horeb, dieser Berg Sinai, das ist der Berg, wo Gott dem Volk Israel durch Moses Hand die 10 Gebote gegeben hat. Der Berg Horeb, Sinai, war der Berg, wo die Gegenwart Gottes gewesen ist, wo es auch innerhalb dieser letzten 40 Jahre eine Begegnung gegeben hat, wo Gott mit Moses in ein Gespräch gekommen ist und Moses sagt, Gott, wir sind schon so häufig unterwegs. Gott, wir reden so häufig miteinander und jetzt möchte ich doch endlich mal deine Herrlichkeit sehen. Und Gott nimmt das wahr und sagt, Moses, du bist echt ein cooler Typ, ja, aber mich darf niemand sehen. Du kannst mich nicht sehen, weil du bist ein Mensch und wer mich sieht, der muss sterben. Aber ich gestatte dir eins, komm mit auf den Berg und dort wirst du dich in einer Höhle verstecken, in einem Vorsprung und ich werde mit meiner Herrlichkeit an dieser Höhle vorbeiziehen. Und wenn du merkst, dass ich vorbeigezogen bin, dann gestatte ich dir, darfst du kurz rauskommen und du darfst meine Aura sehen. Lass uns das mal mit diesen Worten beschreiben. Du darfst kurz sehen, wie ich herrlich bin, aber mich selber kannst du nicht sehen. Und ich versuche mir das gerade vorzustellen, wenn wir das sagen würden, Gott, ich bin heute hier hingekommen und ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte die Gemeinschaft der Gläubigen spüren, ich will den Pulsschlag der Gemeinde erleben und gestattet mir wirklich diese Weile. Das kannst du nicht, wenn du zu Hause bist. Das kannst du nicht, wenn du krank bist, bist du legitimiert. Aber wenn du einfach nur aus Wohlfühlgründen sagst, ich habe keinen Bock, morgens aufzustehen, weil ich bin ja kurz vor der Zielgerade. Es ist so schön, kuschelig und gemütlich im Pyjama auf der Couch zu sitzen und Wohnzimmergottesdienst zu machen. Die Zeiten sind vorbei. Ja, Corona ist schlimm, aber wir haben Möglichkeiten auch hier in diesen Räumen geschaffen, dass wir uns sicher fühlen dürfen. Und es ist an der Zeit, aufzustehen und die Herrlichkeit Gottes leibhaftig zu spüren und zu erleben. Weißt du, du und du und du und du, alle die, die wir hier vielleicht auf einem Ego-Trip unterwegs sind, dürfen niemals vergessen, dass wir Leib Christi sind. Leib Christi besteht aus mehreren Gliedern. Leib Christi besteht aus Füßen, Kopf, Hand, Innereien, Gehirn, Augen, aus allem. Selbst wenn es dir unnütz vorkommen kann, Leib Christi besteht aus vielen, vielen Gliedern. Und wenn der Fuß aber zu Hause geblieben ist, dann falle ich. Wenn der Fuß fehlt, dann kann ich nicht gerade stehen. Wenn der Kopf nicht da ist, dann kann ich nicht denken und ich kann nicht lenken. Wenn der kleine Zeh nicht da ist, dann habe ich nichts, worüber ich mich nachts ärgern kann, wenn ich mit dem gegen die Bettkante gestoßen bin. Auch das hat seine Legitimation. Aber wenn irgendjemand fehlt, dann lässt du den anderen im Stich. Wenn irgendjemand nicht mitmacht, wenn irgendjemand Gott vorbeiziehen lässt, weißt du nicht, was das bedeutet. Meine Einladung für dich, für jeden von uns heute Morgen ist, lass nicht zu, dass der Segen Gottes an dir vorbeizieht. Lass nicht zu, dass du dich in der Wüste weiterhin wohlfühlen möchtest, sondern höre auf die Stimme, die Gott dir sagt und sagt, es ist an der Zeit, aufzustehen. Es ist an der Zeit, dich in Bewegung zu setzen. Es ist an der Zeit, auf das Ziel jetzt zuzulaufen, was Gott dir verheißen hat. Was ist die Verheißung, die Gott in dein Leben gesprochen hat? Welche Verheißung gilt für dich persönlich? Wisst ihr, ich habe mich eine gewisse Zeit lang damit auseinandergesetzt, indem ich mir häufig die Frage gestellt habe, was ist die Verheißung Gottes für mein Leben? Welches ist der Plan Gottes in meinem Leben? Und jahrelang war ich auf dieser Suche, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, dass ältere Geschwister aus der Gemeinde mir das zugesprochen haben, unabhängig voneinander, was meine Berufung in meinem Leben ist. Oftmals kommt es uns vor, dass wir durcheinander sind, was unsere Berufung angeht. Es gibt welche, ich sage das mit Verlaub, es gibt, Gabentests. Ja, wo du ankreuzen kannst und mehr oder weniger du schon anhand der Antwort weißt, in welche Richtung du eigentlich deine Gabe lenken möchtest. Und wenn du sagst, eigentlich möchte ich eine Führungsfunktion als Gabe im Ergebnis stehen haben, kreuze ich die Antworten so an, dass auf jeden Fall Führungsfunktion rauskommt. Letztlich manipuliere ich das System. Wenn rauskommen soll, ich bin evangelistisch veranlagt, dann kreuze ich meine Antworten so an, dass auf jeden Fall als Antwort Evangelist rauskommt. Wenn ich Aufgaben aspiriere und sage, ich möchte eigentlich im Lobpreis tätig sein, dann beantworte ich die Antworten so, dass diese Antwort rauskommen muss. Gott hat etwas in dich hineingelegt, wo du keinen Test brauchst. Gott hat etwas in dich hineingelegt, wo andere Menschen in dir sehen und sagen, du hast eine Begabung, anderen Menschen im Gebet zu unterstützen. Du hast etwas, wenn du betest, wenn du deine Hände auflegst, wenn du Leute segnest. Das ist anders, als wenn andere das tun. Das ist das, was Gott für dich vorgesehen hat. Und Israel hat dieses Wort auch bekommen. Du hast etwas zugesprochen bekommen. Du hast etwas zugesprochen bekommen, nämlich in dieses verheißene Land zu gehen, in dieses Land, wo Milch und Honig fließen werden, in ein Land, wo du ja sagen kannst, dort sind Riesen, die muss ich bewältigen. Aber Gott hat etwas in dich hineingelegt und dir gesagt, du kannst diese Riesen bewältigen. Du schaffst es, diese riesigen Menschen zu besiegen und zu bekämpfen, weil ich dich auserwählt habe. Und das ist das, was heute Morgen das Wort für dich ist. Wenn wir sagen Reformation gleich Tapetenwechsel, dann glaub nicht an die Lügen, die der Teufel dir jeden Tag ins Ohr reinflüstern möchte, um dir zu sagen, dass du nichts wert bist. Glaube nicht an die Lügen, die der Teufel dir jeden Morgen ins Ohr reinsagt und sagt, du bist nichts wert, du gehörst nicht zur Gemeinde, du bist nicht Teil dessen, was Christen machen sollen, ja oder nein, sondern vertraue darauf, dass Gott dich reingewaschen hat, indem er Jesu Blut hergegeben hat, um dich von deinen Sünden zu befreien. Lass diesen Tapetenwechsel in deinem Leben zu, indem du sagst, ja, ich glaube daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube daran, dass die Verheißungen, die in seinem Wort in der Bibel geschrieben sind, auch für mich gelten und dass Gott einen Plan in meinem Leben hat, den er zur Vollendung bringen möchte. Den möchte er zur Vollendung bringen, indem er mich auffordert und mich ermutigt, aufzustehen. Wie lange ist es an der Zeit, dass du immer noch hier am Berg bist? Wie lange ist es an der Zeit, dass du immer noch hier am Berg bist, da wo Moses die Gesetze empfangen hat, da wo Moses die Gegenwart Gottes gespürt hat, da wo Moses mit Gott in den Dialog getreten ist? Warum verlässt du nicht diese Zone? Warum glaubst du nicht, dass Gott auch woanders dich gebrauchen kann? Warum glaubst du nicht, dass nicht nur der Berg der heilige und sichere Ort ist, für uns synonym hier dieser Ort, diese Kirche, sondern warum glaubst du nicht daran, dass Gott dich auch in Kanaan gebrauchen möchte? Warum glaubst du nicht daran, dass Gottes Verheißung auch für dich heute wieder und noch Gültigkeit hat? Gott spricht ganz klar. Steh auf, gehe auf die andere Seite des Jordan, gehe auf die andere Seite dieses Flusses, der die Vergangenheit besiegeln soll und davon trennen soll, und geh dorthin und schau dir an, was auf der anderen Seite ist. Lass los, was früher in der Vergangenheit gewesen ist. Heul nicht den Zwiebeln und dem Knoblauch und den Auberginen aus Ägypten hinterher. Weine ihnen nicht nach, denn vor dir liegt Kanaan. Vor dir liegt ein Land, wo Honig und Milch fließen. Vor dir liegen aber auch Herausforderungen. Dort sind die Riesen. Und danke Gott für die Riesen, die er dir gibt, weil er hat ja im Vorfeld schon den König Sihon, den König der Amoriter, den König in Hesbon, den König zu Og, den König von Baschan, den hat er dir schon als Sieg gegeben. Vertraue darauf, dass Gott in dich Fähigkeiten gesetzt hat, um zukünftige Herausforderungen zu meistern, weil du auf sein Wort vertraut hast. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Welcher Berg steht heute vor dir? Welcher Elefant hat sich heute vor dir aufgetürmt und versperrt dir den Weg? Vertraue darauf, dass Gott bei dir ist. Vertraue darauf, dass Gott dir die richtige Waffe im richtigen Moment in die Hand legt, um deinen Feind zu besiegen. Vertraue darauf, dass Gott dir ein neues Land, einen neuen Stadtteil, neue Nachbarn, neue Arbeitskollegen, die dich vielleicht heute hänseln, auslachen, weil du Christ bist, und dass das kein Auslachen ist, sondern eine Chance ist, die Gott dir schenkt. Betrachte es nicht als Feind, sondern betrachte es als Chance, als Möglichkeit, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen, die ihren Platz einfach noch nicht gefunden haben. Diese Menschen, die du heute als Feinde siehst, ist nichts anderes als Wüstenwanderung, die Gott benötigt, um dich von deinem alten Ägypten zu befreien, sondern um dir zu sagen, ich gebe dir gerade Chancen, ich gebe dir gerade Gelegenheiten. Du musst nicht mal nach Manna suchen, sondern ich lege Manna vor deine Haustür. Dein Nachbar, der dich vielleicht stalkt, dein Kollege, der sich vielleicht über dich lustig macht, weil du gesagt hast, ich gehe heute Sonntag in den Gottesdienst. Das ist kein Feind. Das ist eine Chance, die Gott dir gibt, zu erobern. Das ist neues Territorium, Land und Honig, Milch und Honig gemeinsam genießen zu dürfen und betrachte es nicht als was Böses, sondern als Herausforderung für das, was Gott dir gegeben hat. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ich wiederhole diesen Satz immer und immer wieder gern, weil das unsere Berufung und unser Gabentest per Excellence ist. Ich brauche keinen Gabentest. Ich habe eine Aufgabe. Ich habe eine Berufung und ich habe eine Bestimmung von Gott bekommen, die da lautet: Geh hin in alle Welt und verkünde das Evangelium. Mehr brauche ich nicht. Und dann macht Gott seine Feinarbeit. Und dann sagt Gott: Geh hin, macht sie zu Jüngern. Das heißt, ich darf diese Menschen, ja wen denn? Ja, den Nachbarn, der mich gerade auslacht. Der Arbeitskollege, der es gerade nicht gut mit mir meint. Geh hin, mach ihn zu Jüngern. Verkünde ihm das Evangelium. Verkünde ihm die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und sein Blut auch für ihn hergegeben hat. Es ist Zeit, dass du aufstehst. Es ist Zeit, dass du aus deiner Mitleidszone rausbrichst und aufhörst, dich selbst zu beurteilen, dich selbst zu bemitleiden und zu sagen: Wie schlecht geht es mir ja eigentlich? Wenn Gott dich auffordert, aufzustehen, dann nicht, weil er dich bestrafen möchte, sondern weil er sagt: Komm Junge, komm Mädchen, du bist kurz vor Ziel, du bist kurz davor, diesen Lorbeerkranz als Siegesprämie zu bekommen, und mach nicht vorher schlapp. Und das ist die Einladung, die ich heute der Epo Church und allen Zuhörern und Zuschauern zusprechen möchte. Nicht davor Halt zu machen, wenn sich ein Problem sich dir gegenüberstellt und dir offenbart, sondern zu sagen: Herr, ich danke dir für diese neue Möglichkeit, die du mir schenkst, Land und Menschen für Christus zu gewinnen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns gemeinsam die Gegenwart Gottes anrufen und lasst uns nochmal gemeinsam jeder in sein Leben hineinschauen, um zu sehen, wo stehe ich gerade. Herr, die Wüste, die um mich herum ist. Herr, dieser Berg, der sich vor mich gesetzt hat. Ich danke dir, dass du mir die Kraft gibst, diese Hügel zu durchwandern. Herr, ich danke dir, dass du mir die Kraft gibst, Berge als Chancen zu verstehen und nicht als Hindernis. Herr, schenk mir deine Kraft, schenk mir deine Weisheit. Herr, schenk mir deinen Mut, so anzuwenden, wie es Menschen vor uns bereits getan haben, um neues Land zu gewinnen. Herr, ich bitte dich für diese Gemeinde und für jeden von uns, der heute hier hingekommen ist, dass du uns ausstattest mit Mut, mit Kraft, mit Autorität, mit der Gnadengabe des Heiligen Geistes, Menschen an Jesus heranzuführen und sie für dich zu gewinnen, um sie zu Nachfolgern Christi zu machen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns ausstattest mit dieser Kraft und mit dieser Stärke, weil sie von dir kommen und weil du sie uns verheißen hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt damit begleitest und dass du uns damit segnest und dass du uns genau das schenkst, was du uns verheißen hast. Herr, schenke der Epo Church diese Klarheit, diese klare Sicht vor Augen, diesen Weg, den du aufgebaut hast, neu zu beschreiten, neue Ufer, neue Horizonte zu erkennen, alte Gewohnheiten einzureißen und altes Ägypten hinter sich zu lassen und diese 40 Jahre symbolisch als Wüstenwanderung zu betrachten und zu sagen: Herr, lass uns reifen, um fit zu sein, um vorbereitet zu sein für die neuen Schritte, die du für uns vorbereitet hast. Herr, ich möchte diese Gemeinde segnen für alle Verheißungen, die du ihnen gegeben hast. Herr, ich möchte diese Gemeinde segnen mit all dem, was du hier an Potenzial und Geistesgaben ausstatten möchtest, auf dass wir hier gemeinsam dein Königreich bauen können. Herr, ich bitte dich um deine Kraft und um deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen.